Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zum Nerdcast. Wir nach der Sommerpause doppeln gerade nach und setzen im Juni an, wo wir eine Maiden-Folge gemacht haben, anlässlich vom Hallenstadion-Konzert von Iron Maiden, wo wir vier Lieblingsalben von uns vier rausgepickt haben. Damals ist herausgekommen, dass eigentlich sich alle das erste Album, glaube ich, am liebsten geschnappt hätten und dann nachher irgendwie haben wir Brösmeli in dem Fall die sehr wertvollen Brösmeli verteilen. Und sind dann auf die erste Maiden, auf Killers, auf Powerslave und auf Somewhere in Time gekommen. So, also die Alben besprechen wir nicht mehr. Wir haben dann Reaktionen gekriegt von euch, die gefunden haben, hey, ihr macht vier Priest-Folgen, aber nur eine Maiden-Folge, das geht ja gar nicht. Und wir finden, ihr habt recht. Wegen dem tun wir, was in den 80er Jahren passiert ist und rausgekommen ist von Maiden, jetzt noch nachholen. Und konzentrieren uns auf Number of the Beast, rausgekommen 82. Peace of Mind, wo 83 rausgekommen ist. Seventh Son of a Seventh Son, wo 1988 erschienen ist. Und die letzte, die, wenn wir ganz ehrlich sind, technisch gesehen nicht mehr in den 80er Jahren rausgekommen ist, weil sie 1990 erschienen ist, No Prayer for the Dying. Der Anfang macht der Bäumli, hat sich Number of the Beast geschnappt.
Ich habe mir natürlich gerade Number of the Beast gekrallt, weil ich glaube, dass das auch das Album ist, das am meisten bei mir auf dem Plattenteller früher oder später im CD-Player und mittlerweile MP3 oder wie immer gelaufen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich wirklich so ein bisschen Schockzustand gehabt, weil nach dem grossartigen Killers-Album heisst es auf einmal, hey, Paul Di'Anno ist ausgestiegen. Und der Paul Di'Anno, da habe ich wirklich eine Granate gefunden. Das war 1981 gewesen. Schlussendlich hat der Bruce Dickinson dort das Rennen gemacht, nachdem anscheinend sehr zähe Vertragsverhandlungen gelaufen sind, weil auch schon noch bei Samson gewesen. Auch die Band habe ich dazu mal schon kennt. Und logischerweise haben sich Maiden und Samson auch kennt und dort hat es schon Berührungspunkte gegeben. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, doch, ist gut, steig ein. Sie haben eine kurze Tour durch Italien gemacht und nachher haben sie sich dann ans Schreiben der Songs gemacht und später dann an die Aufnahme. Das Album war wiederum produziert von Martin Birch. Offensichtlich hat die Band viel zu lange Zeit verbraten mit Songwriting und kreativem Prozess, dass sie am Schluss nur noch 5 Wochen hatten für die Aufnahme, Mix und Mastering. Und anscheinend haben sie dort recht müssen stressen. Auf dem Album ist auch neu, dass nicht nur der Steve Harris federführend ist, sondern der Adrian Smith dürfte auch eine erste Duftmarke setzen. Und sogar der Drummer, der Clive Burr, hat bei 2 Songs einen Credit gekriegt. Auch der Bruce ist sehr stark anscheinend in Songwriting involviert gewesen, hat aber wegen vertraglicher Verpflichtungen anscheinend nicht dürfen aufgeführt werden auf dem Album als Urheber. Irgendwie so. Das Artwork ist natürlich gigantisch und episch und ikonisch, wieder von Derek Riggs. Eigentlich ist die Illustration für das Singlecover für Purgatory gedacht gewesen, aber der Manager, der Rod Smallwood, hat dann gesagt, hey, sorry Jungs, aber das müssen wir uns auf das nächste Album aufsparen. Und so ist dann das Bild, was ganze Abhandlungen gibt, online das Cover geworden von Number of the Beast. Gut, das Album ist dann rausgekommen am 22. März 1982 weltweit. Es ist dann auch das erste Album gewesen, das in den englischen Charts auf Platz 1 geschafft hat und in den USA haben sie auch können auftrumpfen, da sind sie in der Top 40 gelandet. Allerdings haben sie dann in den USA auch mit dem Album ein bisschen Probleme gekriegt von den konservativen Kreisen und aus den Kirchenkreisen, wo sie dann als Satanisten beschuldigt worden sind, bla 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 und so weiter. Kennen wir ja alles die Geschichte auch mit anderen Bands. Bis heute hat das Album 20 Millionen Mal der Besitzer gewechselt. Nein, so sagt man es, glaube ich, nicht verkauft worden.
Es gibt nur eine Platte.
Ah, oh, grandios. Gut, es hat 2 Single-Auskopplungen gegeben und die erste war «Run to the Hills». Da gehe ich mal davon aus, dass mindestens du, Philipp und du, Fran, die epische Picture-Disc-Single auch hatten, weil auf der Rückseite war ja «Total Eclipse», einer meiner Lieblingssongs.
Exakt.
Mit einem absolut epischen Cover vorne drauf. Und die 2. Single vom Album war natürlich «Number of the Beast». «Run to the Hills» hat allerdings viel, viel besser abgeschlossen schlussendlich in den Charts. Ob es jetzt auch der beste Song ist, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Zu den Songs würde ich auch gerne schon etwas sagen. Früher, als wir ja noch Platten hatten und die drüllt haben, ich habe es so in Erinnerung, dass ich die 2 Seiten eigentlich stärker gefunden habe, meistens die 2. aufgelegt habe. Aber die erste ist auch wirklich sehr gut, hat aber meiner Meinung nach trotzdem ein bisschen mehr Durchhänger. Sie startet ja mit Invaders, eigentlich ein guter Opener. Ich habe allerdings nie verstanden, wieso das der Opener nicht Prisoner ist, weil eigentlich wirklich ein stärkerer Song gewesen wäre. Invaders hat mich damals, wie auch heute, als ich es wieder gehört habe, schon ein bisschen an Priest erinnert. Ich weiss, bin ich der Einzige, so gut. Ich habe gelesen, dass es da anscheinend auch gewisse Plagiatsvorwürfe sogar gegeben hat. Das ist ganz Neues für euch. Ich weiss nicht, Fran, du als Professor Musik.
Wäre ich nicht drauf gekommen.
Okay.
Interessant.
Also aber wirklich ein geiler Song. Den «Children of the Damned» finde ich wirklich ein sehr, sehr guter Song. Würde auf das Killers-Album passen. Aber der Gesang dort ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, trotzdem wirklich sehr geil. Der Song selber ist auch inspiriert vom gleichnamigen Film «Children of the Damned». Das ist ein Horrorfilm von 1964. Vom Song her hat es mich immer so ein bisschen an «Sabbath mit Dio» erinnert. Und definitiv beeinflusst hat der Song Metallica, was das Intro von «Children of the Damned», finde ich, ist doch ziemlich ähnlich wie nachher die akustische Gitarre bei «Fade to Black». Aber eben, wie gesagt, super Song. «The Prisoner» habe ich vorhin schon gesagt, finde ich wirklich einen der besten Songs auf dem Album. Extremer Kracher, so ein bisschen «Tigers of Pantang»-Stil. Darum habe ich es natürlich geliebt. Ein bisschen Trivia auch zu «The Prisoner». Bis heute natürlich ein Live-Fan-Favorite. Inspiriert ist der Song von der gleichnamigen britischen Fernsehserie «The Prisoner». Die habe ich nicht kennt. Das Intro, das sie dort genommen haben, das Sprechintro, das ist von der Folge 2 offensichtlich, von dieser Fernsehserie. Und für mich ist der Song auf der Seite 1 eigentlich das Highlight zusammen mit dem nächsten Song, das ist 22 Acacia Avenue. Das ist ja eigentlich so ein Sequel zu Charlotte the Harlot, textlich natürlich vor allem. Was ich aber sehr spannend finde, ist 22 Acacia Avenue ist ja ein Song, der eigentlich fast komplett von Adrian Smith geschrieben worden ist. Und zwar hat er den Song offensichtlich für seine alte Band The Urging geschrieben. Und Steve Harris kann sich an einen Gig erinnern, den er gesehen hat mit dieser Band und auch an den Song und hat dem Adrian Smith gesagt, hey, können wir da nicht etwas draus machen? Und sie haben dann so eine Maiden-mäßige Version daraus gemacht, so ein bisschen Galopp da und ein bisschen Maiden dort. Aber schlussendlich muss ich wirklich sagen, auch für mich ein super geiler Song. Und dann die erste Platte und dann kommt natürlich Number of the Beast. Ich meine, sorry, viel hymnischer und epischer wie der Song geht schon fast nicht im Heavy Metal. Ich würde mal sagen, in der Top 10 ist der definitiv irgendwie noch immer drin von den wichtigsten Songs im Metal. Auch für mich damals die absolute Offenbarung. Es hat mit dem Intro angefangen. Das Intro hat ja so der Vincent Price, wenn es nach Maiden gegangen wäre, reden. Der ist aber viel zu teuer mit 25.000 Pfund und das hat dann einen anderen englischen Schauspieler gemacht. Aber ich finde, also Number of the Beast zwar extrem viel mal gehört bis heute, aber immer noch absolute Hymne und wirklich für mich fast schon so ein bisschen Paranoid-mässig. Nächster Song, Run to the Hills. Den habe ich jetzt wirklich zu viel gehört, aber ist definitiv ein guter Song. Gehört eigentlich auch ins Live-Set, kann man schön mitgrölen und mithüpfen. Textlich habe ich den dazu schon spannend gefunden, weil ich dann, wo das Video kam, irgendwie mir versucht, das auseinandersetzen, was hat jetzt das mit Indianern zu tun. Und das hat tatsächlich den Hintergrund. Das ist aus zwei Sichten geschrieben vom Text her. Die erste Strophe aus der Sicht der Cree-Indianer, die zweite Strophe von einem Kavalleriesoldat und die dritte Strophe zeigt sich ein bisschen der Gewalt Einfluss von der europäischen Kolonialisierung, von den Ureinwohnern und vom amerikanischen Kontinent. Das war jetzt ein richtig schwieriger Satz. Gangland, ein sehr umstrittener Song, der nächste auf dem Album, wo viele finden, was soll der? Und der tut eigentlich das Album abziehen. Ich finde das gar nicht so schlimm, wie sie rufen. Ist auch ein Adrian Smith-Song. Eigentlich ein cooler Song, aber natürlich, wenn man dann auch hört, dass sie den zulasten von Total Eclipse aufs Album genommen haben, ja, okay, dann verstand ich den Frust. Weil das ist natürlich schon nicht ganz die gleiche Liga, wenn ich es jetzt mal für mich. Aber ich finde eigentlich völlig okay. Und dann Jungs und Mädels, den Kunst, Halloween by Thy Name, natürlich absolut gigantisch. Epos, da finde ich den Text geil, da finde ich den Aufbau geil, bis heute wow, und das ist jetzt wirklich der einzige Song gewesen, den ich auf der letzten Tour vermisst habe, dass sie nicht gespielt haben. Halloween by the Name, für mich eigentlich so der typischste Maiden-Song überhaupt und nach wie vor einer der besten. Mein Fazit, hey, was für ein Album, sicher eins der wichtigsten Metal-Alben überhaupt, auch sicher das Album, das ich neben Killers jetzt selber am meisten gehört habe und ich wirklich extrem gut finde, aber für mich haben sie sich tatsächlich später noch ein bisschen sogar steigern. Und am Schluss, eine Story, die ihr drei wahrscheinlich alle kennen, aber vielleicht ein paar Leute, die zuhören, nicht. Es gibt ja die Geschichte, dass während der Aufnahme es gespukt und das Licht wäre an und abgegangen und die Geräte wären komisch, wie es kaputt gegangen, komische Geräusche und so weiter. Und das war vor allem ein bisschen spooky gewesen. Auf jeden Fall hat in einer Nacht Martin Birch, der Produzent, einen Unfall gehabt mit einem Van, der voll besetzt war mit Nonnen. Ich habe das Auto in den Garage gefahren und die Rechnung vom Garagist war 666 Pfund. Und ihm ist gerade mal sehr kalt der Rücken drauf gelaufen. Dann hat gesagt, hey, kannst du das bitte auf 667 aufrunden. Okay, zum Abrunden. Meine Meinung von diesem Album, also hey, wirklich nach wie vor grandios. Ich höre es immer noch gern. Hat für mich nur ganz wenig Schwachstellen und jetzt sind ihr dran.
Ja, danke vielmals. Also ich kann mich erinnern, wir haben es von dieser Picture-Single gehabt, «Run to the Hills», die B-Seite «Total Eclipse», Picture-Single. Und die ist vorab schon erschienen, vor dem Album. Also da haben wir schon so ein bisschen Vorgeschmack gekriegt, wie der Dickens ein Tönen wird. Und wir haben das natürlich alle extrem gespannt erwartet. Und «Run to the Hills» ist ja eigentlich so ein bisschen ein untypischer Maiden-Song, hat ein bisschen in Zukunft gewiesen, dass sie auch werden ein bisschen auf Charts schälen mit Songs. Für mich fast so eine ganz kleine Enttäuschung. Für mich der absolute Knaller, den «Total Eclipse», den ich gefunden habe. Wahnsinn, wenn das Album so wird, dann hurra. Und da hat man dann eben vermisst auf dem Album. Nicht, dass das Album nachher nicht die höchsten Erwartungen trotzdem erfüllt hätte. Nach meiner Erinnerung ist es, glaube ich, entweder Invaders oder Total Eclipse. Und dass sich dann für Invaders entschieden haben, was der Harris dann, glaube ich, später auch irgendwie bereut hat. Ich finde weder Invaders noch Gangland wirklich schwach, also bin ich auch völlig bei dir. Ich finde, ein Gangland könnte ohne weiteres auch auf Killers sein. Es ist, also, was man auch noch muss sagen, ist, so ganz scheuch fangen die anderen auch an mitschreiben bei den Songs. Es ist nicht mehr so die Alleinherrschaft von Harris, was der Platte sicher gut tut. «Number of the Beast» ist absolut ikonisch natürlich. Hat ein Fünfviertel-Intro. Das ist irgendwie etwas, was man vielleicht noch so ein bisschen erwähnen darf, weil es wirkt extrem gerade, ist aber ungerade. Und «Hallowed Be Thy Name» ist natürlich absolute Kultmarke. Ist vielleicht wahrscheinlich sogar überhaupt in der Top 3 von den Maiden-Songs. Von der Trivia her irgendwie habe ich gehört, dass sie nach dem Winterthur-Konzert, wo glaube ich im Spätwinter oder so war, 82.
Das war ja Sommertour.
Ist das Sommer?
Das ist ein Witz, wo jetzt gar keiner
spricht. Aha, okay. Also der Bus sei stecken geblieben. Sie haben irgendwie Wellen über die Alpen nach Italien. Und der Bus sei stecken geblieben und die ganze Crew und Band hat den Bus schieben. Und während dem Schieben sei die Nachricht gekommen, dass «Number of the Beast» Platz 1 sei. Und das ist also eigentlich schon ein Meilenstein, dass das der Moment war, wo Maiden eigentlich wirklich Mainstream geworden sind. Okay, ich habe geschlossen.
Ja, yeah, «Number of the Beast». Ich kann mich gut erinnern, wo sie rausgekommen ist, Platte. Ich kann mich auch an die Diskussion erinnern, weil Paul D'Anno ist weg. Und dann das Erste, was ich mitbekommen habe, ist, dass ein neuer Typ rum ist. Und der heisst Bruce. Und ich denke, was ist das für ein doofer Name, oder? Bruce, ja. Und es war noch ein Foto dabei gewesen, weil ich dachte, oh meine, das wird, glaube ich, nicht gut kommen, oder? Die Zweifel sind dann schnell verflogen, weil man dann die Platte gehört hat, weil man gemerkt, das ist ein brutal guter Sänger. Ja, wir haben es ja schon gehabt, wegen Diana Dickinson oder Melanie Ali, ein bisschen Richtung Diana, weil er ein bisschen kantiger ist, ein bisschen krummeliger, ein bisschen mehr, eben, ja, einfach ein bisschen der aggressivere Sänger vielleicht auch ist. Aber da merkt man es natürlich noch nicht auf dieser Platte. Also der Dickinson wirkt noch sehr frisch und noch nicht so operettenhaft, wie es dann ein bisschen später wird. Demher, sein Gesang finde ich da sehr gut, was er da abliefert. Von den Songs her, da war ich ein bisschen andere Meinung. Mit Invaders habe ich nie so viel anfangen als Song. Auch Prisoner habe ich, ist okay, ja, ist okay Song, aber jetzt nicht so der Klassiker jetzt vielleicht, wie jetzt die anderen zwei auf dieser A-Seite für mich. Also Children of the Damned, super. 22 Acacia Avenue, auch super. Habe ich sogar mal angehen in London, weil die Strasse gibt's ja. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, mit der U-Bahn muss man so weit raus. Und ich denke, ja, nein, ist dann doch nicht wert, oder? Ja. Dann habe ich es eingelassen. «Number of the Beast» hat mich natürlich, ja, man muss sich vorstellen, ich war 13 gesehen, als die Platte rauskam. Und hat mich massiv beeinflusst, weil, ja, das Intro und um was geht es da genau? Und dann hat es noch mit der Bibel zu tun. Hat mich dazu geführt, dass ich dann das lesen wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann die Offenbarung gelesen habe. Dort kommt ja das Zitat vor. Und habe ein bisschen gestaunt, wie bestialisch das eigentlich das Ganze ist in der Offenbarung. Hat auch dazu geführt, dass ich im Konfirmationsunterricht mit einem Kumpel haben wir immer das Lesezeichen der Bibel, dass der rote Faden oder was es ist, haben wir immer auf diese Stelle in der Offenbarung, weil wir so haben wollen, weiss ich was, wollen wir ein bisschen edgy sein oder weiss ich was. Das ist nur so eine Erinnerung, ja.
Du bist doch ein Rebell gewesen.
Ja, brutal. Immer auf dem Kriegspfad.
Immer auf dem Kriegspfad.
Run to the Hills, einfach zu viel gehört, damals super toll gefunden, mittlerweile kann ich es nicht mehr hören. Ja. Das ist wie alle Hitsongs, wo man so viel hört, ich glaube, es geht mir fast bei allen Hitsongs so, also sei das jetzt meine Smells Like Teen Spirit oder so etwas, geht mir genau gleich, das sind gute Songs, aber ja, man kann es nicht mehr hören. Halt. Gangland für mich schon der einzige wirkliche Totalausfall, ich finde den Song wirklich nicht gut, ich habe ihn nie mögen. Ich habe immer gefunden, es ist so B-Seiten-Material Maximum. Und wie schon erwähnt, Total Eclipse wäre natürlich viel besser geeignet gewesen, um das zu ersetzen. Hingegen der Closer natürlich, ja, klassischer Mail, also Klassiker pur. Ja, ich bin erstaunt, dass sie in einem Spiel scheinbar live von der letzten Tour, ich jetzt nicht, da bin ich ja nicht da gewesen. Aber ja, ich meinte, das müsste einer der meistgespielten Maiden-Songs überhaupt sein. Also schließt sehr stark, ja. Tolle Platte, wirklich tolle Platte für die ein, zwei Songs, die ich nicht so stark finde. Aber eben, wenn man überlegt, 82 so eine Platte, oder? Das ist also sehr reife Platte auch irgendwo. Oder mit Wechsel quasi auf, vielleicht auf der wichtigsten, ja, was heisst wichtigste Position, auf einer der wichtigsten Positionen, gerade den Leadsänger noch wechseln und so etwas raushauen. Also Respekt, ja.
Darf ich eine Frage? Hast du den Bruce Dickinson aber gerade mögen von Anfang an? Oder...
Eigentlich habe ich gerade mögen. Es war mehr mit der Zeit gewesen, wo man sich Gesang ein bisschen angefangen hat zu stören oder so ab Powerslave. Ja, nein, eigentlich schon Peace of Mind hat ein, zwei Sachen, wo noch mich nervt schon ein bisschen.
So das Operesque, oder?
Ja, das Operesque. Und da hat es etwas eben so, etwas Altkluges irgendwie auch immer ein bisschen in seiner Stimme, ja. Also nein, in seiner Text vor allem dann auch.
Discovery Channel.
Discovery Channel Metal, genau.
The Number of the Beast. Okay, ich habe ja jetzt so ein bisschen, ich weiss, das müsste etwa so von 86 bis 88 gewesen sein, so eigentlich alles von Maiden reingesogen und das ist irgendwie wie so ein bisschen ein Kuchen gewesen. Und nebst den ersten beiden Platten, ich muss nicht nochmal unsere Paul Diano-Neigung erwähnen, aber ich mache es jetzt trotzdem, ist Number of the Beast schon die gewesen, die für mich lang rausgestanden ist. Und dann aber irgendwie lange auch wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und wenn ich sie jetzt wieder gehört habe, sind mir einfach so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, wow, starkes Album. Also vieles ist schon gesagt worden. Was die Songs betrifft, In Way, das ist jetzt für mich auch kein idealer Opener. Children of the Damned ist für mich der Übersong. Und habe ich so zu Teenie-Zeiten immer geil gefunden mit diesen Texten. Peeling the skin from his eyes und watch him die according to plan. Sind so Ziele gewesen, die ich wirklich extrem geil gefunden habe. Ansonsten...
Das ist sehr schön
auch. Ja, ist so sympathisch, oder? Ich habe zwar den Film nicht gesehen, aber es wäre mal ein Versuch wert. Und ansonsten bin ich eher beim Philipp, dass mir jetzt Prisoner auch nicht völlig aus den Socken haut. Und auf der zweiten Seite ist für mich auch Gangland ein bisschen Stinker, aber ein bisschen weniger vielleicht insgesamt als Invaders, wo ich wirklich ein bisschen mehr Mühe habe mit dem und immer gefunden habe, komischen Opener, irgendetwas stört mich. Und was mir retrospektiv auch noch aufgefallen ist, ist halt die letzte Platte mit dem Clive Burr gewesen. Und ich bin ja kein Experte für Drummer, aber er hat einfach irgendeinen anderen Groove gehabt als Nico, den ich total faszinierend finde und ich das Gefühl habe, er hat dieser Band einfach ein bisschen mehr Leben eingehaucht. Der Galopp war nicht ganz so steril gewesen. Irgendetwas war anders gewesen. Und ich einfach gefunden habe, das hebt es für mich einfach ein bisschen über viele andere Dickinson von Nico McBrain Zeitplatten raus. Und lustigerweise, wenn man so ein bisschen die Epe drauf nimmt, Children of the Damned oder Hallowed Be Thy Name, ich würde Children of the Damned den Vorzug geben am Ende. Und am Schluss vielleicht noch der Fun Fact als Bassist, wenn man dann das Video von Run to the Hills, das ich lustigerweise immer noch gut hören kann, obwohl er völlig overdone ist. hat Steve Harris den gleichen Bass wie ich, Ibanez Rhodes, der 82er-Modell, wo er offenbar ganz kurz mal einen Deal mit denen gehabt hat und glaube wirklich eins von den wenigen Momenten, wo er kein Fender spielt. Also von dem her ist mir das auch immer sehr positiv aufgefallen. Und ich hätte ihm eigentlich empfohlen, dass er bei diesem Modell hätte bleiben sollen. Ist der geile Bass, also Fender-Pezzi, ja. Aber ja.
Hallo Steve.
Los mal die Bass. He. Wir müssen reden miteinander. Ja, das ist etwa das, was ich retrospektiv zu denen kann sagen. Mhm.
Ja, klar. Und ich meine, die Tour nachher, die es gegeben hat, war schon irgendwie praktisch weltumspannend gewesen. Komplett als Headliner unterwegs. Es hat schon extrem geschmeckt nach Weltherrschaft. Wir sind wirklich kollektiv Maiden ergeben gesehen, dann schon in dieser Zeit. Und dann ein Jahr später, 83, am 16. Mai, kommt die nächste Platte, die «Peace of Mind» heisst, kleines Wortspiel, «Peace», P-E-A-C-E, wäre dann der Seelenfriede, aber sie haben es als Wortspiel, als «Peace», wie Stück, I-E-C-E, geschrieben, und dann ist es quasi ein Stück Hirn. Und der Eddie in Zwangsjacke, ja, also einfach eine weitere Version vom Eddie, und das ist ja alles grossartig gewesen. Im Inlay-Cover sieht man die ganze Band an einem Tisch sitzen, in einem Schloss, und das hat schon alles unglaublich herrschaftlich gewirkt. Was die grösste Veränderung ist ein Besetzungswechsel. Und der Clive Burr ist rausgeschmissen worden, rausgegelt worden. Das ist alles nicht so richtig klar. Offenbar hat der Clive Burr sein ganzes Leben lang nicht wollen über das reden. Man vermutet musikalische Differenzen, aber musikalische Differenzen, wissen wir, ist irgendwie ein Euphemismus für «Ich kann die eigentlich nicht ausstehen». Also, wir werden es nicht wissen. Auf jeden Fall scheint das so, dass eigentlich alle Besetzungswechsel bei Maiden schon ziemlich lang antizipiert werden. Das heisst, schon auf einen Adrian Smith hat die Band extrem geschillt. Das ist ja auch ein alter Kumpel von Dave Murray. Auch der Bruce Dickinson haben sie schon länger beobachtet und so ein bisschen im Fokus gehabt, weil die Probleme mit dem Paul Di'Anno sind ja lang schon am Schwelen gewesen. Und Bruce war ja nicht ein Unbekannter von seiner Aktivität bei Samson. Und eigentlich genau das Gleiche lässt sich über Nico McBrain sagen, wo der Clive Burr ersetzt. Er hat Vergangenheit gehabt mit Pat Travers und später mit Trust. Trust sind auf der Europa-Tour von der Number of the Beast Tour Support gewesen. Das heisst, Maiden haben eine ganze Tour lang Gelegenheit gehabt, Nico über die Schulter zu schauen und sind ganz offensichtlich schon ziemlich scharf und heiß auf ihn gewesen. Und haben dann auch zugegriffen. Ich glaube nicht, dass der Nico da lang zögert hat. Er hat ja auch gewusst, dass er nochmal eine Liga aufsteigt, wenn er bei Maiden einsteigt. Wie sieht die Karte von Nico beim Opener, dem ersten Track, Where Eagles Dare, ikonisches Drum-Intro, wo der Nico praktisch Türen einrennt und sagt, da bin ich, hallo zusammen. Und Where Eagles Dare ist ein ziemlich langer Song und der Nico kann eigentlich gerade schon mal von Anfang an alles zeigen, was er kann. Und Steve Harris und Nico McBrain werden von dort weg bis zum jetzigen Zeitpunkt Rhythm Section von Maiden und sind mega aktiv. Der Song ist von einem Film von 1968 mit Richard Burton und Clint Eastwood. So eine Befreiungsgeschichte, wo Kriegsgefangene befreit wird im Nazi-Deutschland und so weiter. Also, wieder das ganze Kopfkino bei den Maiden-Songs geht eigentlich weiter. Nächste Song ist Revelations, die erste Dickinson-Komposition, wo eigentlich erfrischend ist, weil es ein relativ einfaches Riff für Maiden-Verhältnis eigentlich schon fast simplizistisch, aber live kann mich erinnern, ein mega Knaller. Es zieht sich eigentlich weiter, was Dickinson betrifft, mit eben dem Discovery Channel. Jeder von diesen Songs ist irgendwie ein Film oder irgendwie ein Roman. oder Bibelauszüge oder nächster Song Flight of Icarus ist es griechische Mythologie, die angezogen wird. Wir kennen die Geschichte alle, Daedalus als Vater mit dem Ikaros eingesperrt ins Gefängnis und sie entwickeln Flügel aus Wachs und Federn und der Vater sagt dem Sohn, pass auf, flieg nicht zu nahe zur Sonne, weil sonst schmilzt der Wachs und dann stürzt sich ab. Aber der Junge hört natürlich nicht auf den Vater. Eigentlich genauso wie du nicht im GG-Unterricht oder im Konfirmationsunterricht und stürzt ab. Also eigentlich im Prinzip ein Rock'n'Roll-Thema, Single-Auskopplung auch, wo Maiden Galopp so im Mittempo hat, extrem schielend eigentlich auf ein amerikanisches Markt. Ich weiss nicht, ob das so komplett geklappt hat. Steve Harris sagt, er hätte den Song live viel cooler gefunden und wäre eigentlich froh gewesen, er hätte den Song später erst aufgenommen. B-Seite von der Single ist nochmal «I've Got the Fire», ein Montrose-Cover, was sie schon 1980 als B-Seite von der Sanctuary-Single hatten. Also wenn man will, kann man da quasi 1:1 Diano und Dickinson vergleichen. Vierte Song ist «Die With Your Boots On». Das ist so eine Phrase, das heisst so viel wie mit fliegenden Fahnen untergehen, ist auch, ja, ist eigentlich ein bisschen ein Deep Track, kann man sagen. Ich finde ihn ziemlich cool, ziemlich Drive, ist einer der schnellsten Songs jedenfalls. Offenbar auch live so ein Knaller gewesen, mindestens auf dieser Tour. Und dann noch einmal, Trooper ist natürlich wahrscheinlich einer der klassischsten Maiden-Tracks überhaupt. Absolut klassische Elemente in Maiden-Galopp, dann noch also mit Maiden-Galopp meinen wir übrigens, das gibt es in allen Varianten, und also das haben wir in allen.
Kannst du noch ein paar Varianten bringen?
Genau, das wäre dann, ja, egal. Auf jeden Fall, ja, haben wir auch hier wieder ein Geschichtsthema, englische Armee, bla bla bla, dort ist dann Dickens jedes Mal mit der englischen Flagge auf die Bühne gekommen. B-Seite von dieser Single ist Cross Mary, da dürfte Steve Harris zuschlagen, auch als lebenslanger Jethro Tull-Fan. Offenbar ist die B-Seite sogar in den USA fast mehr gelaufen als die A-Seite. Die USA war ja ein ziemliches Jethro Tull-Land Anfang 70er. Dann noch kommt Still Life, wo ja so eine Backward-Message hat, wo man knapp kann erkennen kann, dass das der Nico ist. Nico, der ja nebst dem, also die ganzen Schlagzeugmöglichkeiten eigentlich doch beträchtlich erweitert hat, auch enorm so eine Ladung Humor hat können in die Band reintragen. Er ist eigentlich so ein bisschen Band-Klon geworden bis heute. Eben ist dort der Backward-Message und wenn man die vorwärts hört, was ich damals natürlich nicht konnte, dann ist es offenbar so, dass er den John Byrd imitiert, den englischen Schauspieler, der damals so ein bisschen Kult war in England, weil mit seinen Imitationen vom Idi Amin, ugandischer Diktator in den 70er, absolut schrecklich. Aber die Engländer, wissen wir ja, haben einen speziellen schrägen Humor und sind damals verreckt vor Lachen ab den Imitationen von John Byrd. Und der Nico imitiert den John Byrd. Und dann nachher kommt «Quest for Fire», das ist adaptiert von dem Film, am Anfang war das Feuer, ist vermutlich der schwächste Song. He? Kann man sagen, ist das Gangland von «Peace of Mind», wobei, ja, eben, wir haben ja auch gefunden, Gangland ist unter Umständen auch nicht unbedingt der Stinko. Auch der Song nachher, «Sun and Steel», wo ich eigentlich finde, der Refrain ist eigentlich ziemlich cool. Und dann absolut klassisch, natürlich für Maiden jetzt ist das schon ein Ritual, dass der letzte Song auf den Epos wird. In dem Fall ist es «To Tame a Land», adaptiert vom Roman «Dune» von Frank Herbert von 1965. Offenbar hat der Frank Herbert Heavy Metal cast nach eigenen Wort. Und scheint sogar und besonders Iron Maiden, was dazu geführt hat, dass Maiden den Titel nicht haben dürfen Dune nennen. sondern haben müssen umbenennen und so heisst er «To Tame a Land». Der Roman ist später auch verfilmt worden mit dem Sting. Offenbar hat Frank Herbert «Police» weniger gecast wie «Maiden» und dort hat er dann dürfen «Dune» heissen. Naja, also über Frank Herbert sein Musikgeschmack lässt sich in dem Fall länger streiten. Aber sie haben, kann mich auch erinnern, wie in Lausanne der Dickinson das Langen und Breiten zelebriert hat, was der Frank Herbert doch eigentlich für ein Arsch ist. Und das ganze Publikum hat dann kollektiv den Frank Herbert auspfeifen. Was man eigentlich muss sagen, jetzt, die Zeit Mai 83 ist eigentlich der rote Teppich ist ausgerollt gewesen für Maiden zur Übernahme von dieser Weltherrschaft. Weil, wenn man es ein bisschen anschaut, die Metal-Landschaft, wie das ausgesehen hat, Mai 83, muss man sagen, eigentlich die grossen Bands, also Sabbath, haben ihre Dio-Zeit gerade hinter sich gehabt und haben ja noch extrem starke Duftmarken können setzen Anfangs 80er. 83 ist ein ziemlich trümmeliges Album rausgekommen mit dem Ian Gillan, wo irgendwie die Orientierung komplett verloren hat, nicht mehr gewusst
können
hat,
wir wo er anhört. So. Können wir die Folge umbauen? Können wir über Born Again reden?
Sehr gerne. Ich bin ja mega Fan von Born Again. He? Ich will nur sagen, dass es eigentlich ein bisschen ein Vakuum war, in das können Maiden reinstossen. Deep Purple hat sich noch nicht reformiert. New Wave of British Heavy Metal ist eigentlich so ein bisschen im Sterben gelegen. Saxon, Diamond Head, Tigers of Pantang, schon ein bisschen auf dem Absteigenden. Motorhead ohne Eddie Clarke. Zwar immer noch mit einem grossartigen Album mit Brian Robertson, aber eigentlich kann man es einreihen und Sabbath ein bisschen verwirrt, he, sagen wir mal. Dann die ganze US-Thrash-Szene, die zwar in den Startlöchern ist, aber noch nicht wirklich am Abheben. Priest haben in diesem Jahr kein Album rausgegeben und Scorpions haben erst später Love at First Sting, so ihre absoluten Super-Mega-Seller rausgegeben. Also kann man sagen, ein offenes Feld für Iron Maiden. Und man muss sagen, mit Peace of Mind sind Iron Maiden endgültig eine Weltband, eine Welt-Mainstream-Heavy-Metal-Band geworden. So, ich habe fertig.
Ich hänge doch gerade mal an, weil das finde ich eine coole Interpretation zeitgeschichtlich, weil sie stehen da wirklich sehr allein da und das Album symbolisiert eigentlich wirklich die Eroberung vom Thron, wie du jetzt so schön beschrieben hast. Und ich habe so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu diesem Album, weil einerseits hat es irgendwie für mich angefangen, dort auch so ein bisschen die Probleme an, die ich mit Maiden in gewissen Konstellationen habe. Dickinson ist ein paar Mal gefallen, weil ich glaube, auf Peace of Mind hat er dann wirklich so ein bisschen den operettenhaften Gesangsstil zu zelebrieren. Und eben Discovery Channel Metal ist natürlich praktisch das ganze Album voll. Was mir auffallen ist, es ist eigentlich recht trocken produzieren, aber irgendwie ein bisschen dünn. Es hält es natürlich nicht davon ab, ein gutes Album zu sein, weil es gute Songs drauf hat. Gleichzeitig muss ich sagen, es hat einfach drei von meinen absolut liebsten Songs in a row, also eben Revelations, grossartiger Song, auch wenn er ein bisschen einfacher ist. Flight of Icarus finde ich eben auch ein super Song und Die With Your Boots On ist ein bisschen der Deep Track und der holt mich auch jedes Mal ab, weil er irgendwie fast ein bisschen stupide Wiederholung von den Refrain-Zielen hat, aber irgendetwas ist einfach dran, wo ich finde, das nimmt mir extrem der Ärmel rein. Ja, also so ein anderes Thema, das ich mit dem Album habe, ist nach Trooper, finde ich, geht dann irgendwie schon die B-Seite ein bisschen zusammen bis To Tame a Land, wo dann vielleicht fast schon wieder musikalisch auch wieder gewisse Sachen von Powerslave vorweggenommen hat. Ja, einerseits eben sicher ein stilprägendes Album für die klassische Maiden-Phase, wo Number of the Beast noch teilweise noch ein bisschen räucher, ein bisschen naiver war, vielleicht auch vom Gesang her. Also man könnte sich den einen oder anderen Song darauf mit dem Diano vorstellen. Bei Peace of Mind definitiv nicht mehr. Und dann, mein, dann sind Maiden halt wirklich auf die Phase gekommen, wo extrem professionell geworden ist. Aber mir teilweise auch ein bisschen zu geschliffen und schon erste Anflüge von Pflegt langweilig, eben wie auf der B-Seite teilweise gut ersichtlich.
Ja, Peace of Mind natürlich auch noch in guter Erinnerung, was rausgekommen ist, hat ein Gatefold-Sleeve gehabt. Ich habe gefunden, es hat gar nicht so viel hergegeben als Artwork. Es ist ein simples Artwork. Was gefällt einem halt nicht das Motiv. Ich habe es eher ein bisschen langweiliges Motiv gefunden, wie auch der Plattentitel. Wegels der, natürlich tollen Opener, ganz klar, Duftmarke, Nico McBrain kann er setzen. Aber ich habe den Song immer gut gefunden, immer toller Song. Revelations auch einer von meinen Lieblingssongs auf dieser Platte. Flight of Icarus gefällt mir mehr als Unto the Hills, wenn man es jetzt als Single anschaut. Das kann ich, vielleicht habe ich auch weniger gehört, kann ja auch sein. Aber jetzt, wenn die zwei jetzt nochmal gehört haben, in dieser Vorbereitung, ist mir der eigentlich viel besser, hat mir der mehr gefallen. Hingegen, ich kann nicht anfangen mit «I with your boots on», ja. Also, ja, ich gehe da mit wehenden Fahnen unter gegenüber euch Tränen, weil ich finde, glaube ich, alle gut. Ich kann nichts anfangen mit dem Song, der Refrain nervt mich, der Dickens nervt mich, er singt viel zu viel. Es ist so ein einziges Wortgelaber von mir. Ich kann nichts anfangen mit dem Song, sorry. B-Seite natürlich der super klassische Maiden-Song, der Maiden-Galopp, das übliche Modell, was sie immer haben, oder? Achtelnote, 2/16, immer das Gleiche. Da funktioniert einfach tiptop, ja. Auch wenn man schon tausendmal gehört hat, irgendwie reißt der mich immer noch mit, ja. Still Life finde ich eigentlich einen guten Song. Mir gefällt der Song. Finde ihn jetzt nicht, dass er so abfällt, ja. Also ich würde jetzt ich habe den viel lieber als jetzt eben den, der hier Boots on, ja. Hingegen die nächsten zwei, boah, ja, das ist schon hart, Zeug. Also, Quest for Fire, ähnlich erfolgloser Song wie der Film, weil der Film ist, glaube ich, auch gnadenlos gefloppt. Der Song floppt auch gnadenlos, ich glaube, sie haben nie live gespielt, sagt ja auch etwas aus und allein die Zielen, oder? Wenn Dinosaurs, was ist es? Dinosaurs, Rumpie.
Das bitte nicht aussprechen.
Genau. Also auch ganz geschwind eingeschoben. Der Dickinson hat offenbar so müssen lachen ab dem Text, dass er es fast nicht angekriegt hat, den zu singen. Und der Harris hat es überhaupt nicht lustig.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Humor der Harris hat. Und so. Meine Zweifel hat er wirklich sehr, sehr viel so Humor verstanden bei seinen eigenen Sachen, denen, oder, die ihn betreffen. Auch Sun and Steel finde ich nicht speziell ein bisschen besser, aber auch sehr dünnes Brett, also wirklich sehr, sehr schwach eigentlich. Hingegen eben der Closer, wie auch schon richtig erwähnt, so der klassische Maiden-Closer, der gigantische Closer, den sie ab und zu gehabt haben, vor allem auf den ersten Platten noch mehr, super Song, immer gefallen. Ja, ich kann fast nicht viel dazu sagen. Es ist halt wieder eine Geschichtsstunde, diesmal vom Harris. Ja, eigentlich schade, dass man nicht ja eine Dune nennen, weil, ja, ich verstand jetzt auch nicht, was der für ein Problem gehabt hat. Aber egal, toller Song.
Okay, bei diesem Album haben wir definitiv grosse Diskrepanzen, würde ich mal sagen, weil zuerst einmal zum Eddie, ihr Lieben, oder vor allem du, Philipp. Der Peace of Mind Eddie ist einer der geilsten, tut mir leid. Dort geht es schon los bei mir. Ansonsten, ich finde Peace of Mind wirklich ein mega starkes Album und das ist so ein Album, wo ich gar nicht richtig weiss, wieso. Weil es hat eigentlich nicht wirklich so die Extrem-Klassiker drauf, außer Trooper oder Revelations, aber irgendwie holt es mich ab, das Album. Vielleicht hat es auch damit zu tun, was für eine Zeit das war, als ich das gehört habe. Was ich auch muss sagen, ist, die sind sowas von in Form gewesen, wenn ich mich daran erinnere an das Rock Pop in Concert, das war eigentlich auf dieser Tour gewesen. Wie in Form die Band war zu dieser Zeit, wie geil die live abgedruckt haben. Holy fucking shit, oder? Und das Album selber, ich meine, das geht los. Also meine Schlagzeugaffinität ist schon bekannt, aber ich meine, geil, oder? Das hat mit der Nico gerade gehabt. Der Song ist sowieso genial. Und ja, also ich gehe auch mit euch einig, es ist nicht alles, es sind nicht nur Perlen auf dem Album. Es hat wirklich grosse Schwachpunkte und die haben sie alle schon genannt. Aber irgendwie für mich trotzdem ein geiles Album. Was ich auch noch muss sagen, und das ist vorher schon mal gefallen, 83 ist wirklich ein mega spannendes Jahr gewesen. Das wären jetzt viele, viele andere Nerdcast-Folgen wert. Es tauchen Bands auf aus den USA wie Quiet Riot oder Motley Crue mit Shout at the Devil. Und das haben wir bei der letzten Folge behandelt, wo du gesagt hast, Philipp, es tut sich dann ein bisschen fresh gegen Glam. Und was aber interessant ist, Maiden haben wahrscheinlich beide Lager gelost. Und das spricht sowas für die Band. Und ich glaube auch bei Peace of Mind hat das wirklich nicht unbedingt aufgehört. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. Doch zum Jahr schon noch. Also Paramania ist auch so ein riesen Meilenstein, der in dem Jahr gekommen ist. Oder Europe. Nein, sorry. Das ist ja geil gewesen. Nein, also ich finde Peace of Mind wirklich ein sehr, sehr gutes Album. Und ich kann nicht einmal wirklich erklären, wieso.
Aber das ist super interessant, weil man wirklich noch nachschieben muss zu diesem Album, ist ja, dass hier für alle Türen aufgehen, die Songwriter sind in dieser Band. Und diesem Album tut das extrem gut. Und das könnte eine Erklärung sein, wieso es eben beide Lager beeinflusst hat. Weil wir haben immer noch Harris, eigentlich so True Metal, ein bisschen Prog-lastig, diese Seite. Und dann haben wir aber die catchy Refrains, Dickinson Smith, oder, die sich von Anfang etablieren und es auch eigentlich quasi übernehmen, dass sie wollen charttaugliche Sachen schreiben. Und das macht Elva Maiden dermaßen zur Macht. Vielleicht ganz kurz noch eingeschoben, dass Still Life vielleicht wirklich euch nochmal ans Herz gelegt ist, ist übrigens so ein geheimer Favorite von Steve Harris selber. Oder? Also, hört dort nochmal rein. Ich finde, Still Life hat wirklich etwas und ist ein Song, der gerne vergessen geht. Auf Wikipedia ist er sogar wirklich vergessen. Also er ist in der Titelliste gar nicht drin. Irgendwie muss der auch 666 Franken kosten.
Mir ist gerade noch ein Album eingefallen zu dem 1983 und du wirst mich jetzt wahrscheinlich gerade verprügeln, Fran. Aber eigentlich für Maiden ist Peace of Mind für mich das, was Flick of the Switch für AC ist, wo ich auch so eine, wie so ein Deep-Track-Album oder Deep-Album finde, wo ich nicht wirklich sagen kann, wieso, aber ich finde es geil. Und die zwei für mich haben irgendwie ganz spezielle Stellenwert, aber irgendwie, ja, irgendwie tauchen die jetzt nicht auf in den vordersten Fanpolls. Ja.
Genau, aber da müssen wir eigentlich sagen, dass, wenn man es genau vergleicht, wäre ja dann Peace of Mind, Highway to Hell. Weil eigentlich katapultiert wirklich Peace of Mind, Iron Maiden in die Weltliga. Und Flick of the Switch irgendwie.
Nicht Number of the Beast.
Das wäre quasi, ja, okay, nein, Power Age kann man da nicht sagen. Schwierig zu sagen. So ganz lohnt sich die Parallelen nicht eins zu eins ziehen. Okay. Aber Flick of the Switch hätte ich jetzt eigentlich noch in 83 Erscheinungen genommen, die eher Beweis wären von absteigenden Bands. Aber ich weiss, wie sehr du Flick of the Switch liebst, wegen dem. Ich will da nichts von dem nehmen. Es ist sicher ein Deep-Track-Album.
Aber wenn wir gerade bei 83 noch sind, das ist ja schon gefallen, das Rock-Pop-Konzert. Das sollen, die es nicht kennen, das sollen wirklich, das ist nur empfehlenswert, weil wir haben so viele gute Bands, die alle sehr auf dem, vielleicht nicht auf dem absoluten, also noch bei ihrem absoluten Höhepunkt gerade unterwegs sind. Der Maiden-Gig ist fantastisch, der Preis-Gig ist absolut jenseits gut, ja. Der Leppard, Def Leppard-Gig finde ich sehr stark, er ist auch ein bisschen härter gespielt, als man es später kennt von Def Leppard. Sehr, sehr gutes Zeug, auch Ozzy ist toll. Was haben wir noch? Kokos haben wir noch, ist auch okay. Das erste Mal
ohne. Schenker ist auch gut.
Schenker ist also auch gut. Was haben wir noch? Quiet Riot.
Quiet Riot,
ja. Eigentlich haben wir die ganze, sagen wir mal, die ganze etablierte oder neu etablierte Metal-Community in einem Konzert, in einem Festival gehabt. Also unbedingt schauen, falls man es nicht kennt. Ja.
Absolut. Für mich ist es, und ich glaube, der Gig in Dortmund ist irgendwie 3 Tage nach dem Lausanne-Gig gewesen. Und für mich ist dann, als ich es am Fernsehen gesehen habe, sind sie schon wie alte Freunde gewesen. Ja, da haben wir sie ja wieder so quasi. Und dass ich wirklich Maiden in dieser Phase, weil für mich ist das ein viel besseres Konzert gewesen, als ein Jahr später in der Jockeli-Halle auf der Powerslave-Tour, was eher eine Enttäuschung war. Aber für mich sind das die ultimativen Iron Maiden, Andy 83 live.
Ja, spannend. Und wir haben ja 4 Alben, die wir jetzt hier noch besprechen oder überhaupt besprechen. Und das nächste ist Seventh Son. Und das hätte ich auch gerne gehabt, aber du hast es, Philipp, gell?
Genau, ich habe mich für Seventh Son stark gemacht, dass ich die Platte habe. Ist ja die 7. Platte. Wegen dem auch, ja, Seventh Son of Seventh Son hat ein bisschen anspielt, weil es ihre 7. Platte ist. Und es ist ihr erstes Konzeptalbum. Interessanterweise ist mir das nie aufgefallen. Also ich finde nicht wahnsinnig grosses Konzept drin, wenn ich das jetzt vergleiche mit der klassischen Konzeptplatte, wie jetzt Tommy von The Who oder The Wall von Pink Floyd oder dann meinetwegen auch, ist im gleichen Jahr rausgekommen, Queensrÿche, Operation Mindcrime. Das habe ich wirklich als Konzeptplatte wahrgenommen. Bei Seventh Son merke ich das nicht. Es hat zwar ein Intro, ein Spoken Intro, das dann auch zum Spoken Outro wird, leicht variiert, aber das ist für mich eigentlich das Einzige, was für mich richtig Konzept lässt wirken. Rausgekommen ist die Platte im April 88. Ich kann mich auch erinnern, als sie rausgekommen ist. Ich hatte eigentlich nicht so grosse Erwartungen gehabt, weil man darf nicht vergessen, was ist passiert zwischen jetzt Peace of Mind und Seventh Son. Da haben wir gehabt Power Slave, wir haben noch gehabt, Somewhere in Time. Also vor allem Somewhere in Time, sehr gelungene Platte, sehr, sehr gute Platte. Power Slave eher ein bisschen abgefallen bei mir jetzt in der Retrospektive. Und irgendwie habe ich damals gedacht, ja, mal schauen, ob sie das noch halten, oder das Niveau, das sie haben. Und bam, oder meine Erwartung komplett übertroffen. Hätte ich nie damals, nie gedacht, dass sie so eine gute Platte abliefern. Vor allem, darf ich nicht vergessen, das ist die 7. Platte in 8 Jahren. Also, das ist ja brutal, was die für Kadenz da gefahren haben, oder? Und all die Touren, es ist ja nicht eine Band, die wenig tourt, sondern im Gegenteil, sie touren viel und sie machen ja eine kurze Platte, sondern eher längere Platte. Also, dass man da viel, dass man immer noch so viel Energie quasi im Tank hat, unglaublich. Startet tut es mit Moonchild, grandioser Song, super Opener. Einer meiner absoluten Lieblings-Maiden-Songs überhaupt sogar. Vielleicht von dieser späteren Phase, vielleicht zusammen mit Strange and Strangeland, irgendwo ganz oben. Infinite Dreams, der 2. Song, Harris Song, auch ein super Song. Eigentlich ein zweiteilter Song, fährt eher ruhig an und wechselt dann in ein bisschen so ein Harris-Muster rein, leichte Prog-Anzeichen auch drin. Ich kann nur schwärmen, oder, von diesem Song. Unglaublich guter Song wieder mal, ja. Can I Play With Madness, klassische Single, auch als Single trimmt, einfach zu viel gehört, hat mich nie so wahnsinnig beeindruckt. Also ich habe jetzt Smith seine Singles eigentlich besser gefunden, da ist er ja noch Co-Autor. Also mir hat jetzt Wasted Years mehr gefallen, mir gefällt auch Strange and Strangeland mehr, wobei das ist eigentlich nicht so eine klassische Hit-Single, aber also jetzt sind halt Singles-Auskopplungen, wenn ich so vergleiche. Schließen wir da Seite mit Evil That Men Do. Auch ein toller Song. Auch ein Single, abgesehen davon. Ist auch ein Single rausgekommen. Sie haben sogar 3 Singles gehabt. Man darf auch dazu sagen, die Platte war sehr erfolgreich gewesen, vor allem in England. Was ist auf der B-Seite schon wieder gesehen? Ah ja, sie haben Prowler und Charlotte Harlot nochmal neu aufgenommen. Also haben wir auch wieder einen Vergleich, was eigentlich auch noch spannend kann sein. Also zwei Diana-Songs, klassische Songs vom Debbie neu aufgenommen im Dickinson. B-Seite dann. 7-Sun, ein Prog-Monster vom Harris, ganz klar, Harris-Nummer, das ist einer von seinen besten Songs, vielleicht mit Phantom of the Opera, irgendwo dort fast schon ein bisschen. Interessant, dass der Refrain so gut für mich funktioniert, weil der Refrain ist eigentlich recht simpel und man wiederholt eigentlich immer die gleichen paar Wörter, 7-Sun auf 7-Sun und das 4-mal oder so und dann ein bisschen aussingen halt und irgendwie, ja, eigentlich ist das fast zu einfach, aber es funktioniert für mich, also es ist erstaunlich gut, wie das aufgeht und vor allem dann der Schluss, also der Mittel- und Schlussteil finde ich ja super. Prophecy haben wir. Prophecy wieder mal Mari-Nummer, also auch dürfen mitschreiben. Gewisse Leute sagen, der Song fällt ein bisschen ab. Ich finde nicht. Ich finde ihn auch recht gut. Ein bisschen das Frage-Antwort-Spiel ein bisschen drin in den Nummern. Aber ich finde ihn gelungen. Wie auch The Clairvoyant vom Harris. Auch ein Single rausgekommen, auch ein guter Song, hat mir auch immer gefallen. Hat auch halbwegs guten Text, finde ich. Also es geht darum, jemand kann in Zukunft schauen kann und quasi den Widerspruch, wenn man schon in Zukunft schauen kann, wieso man nicht seinen eigenen Tod dann kann sehen im Voraus. Gefällt mir jetzt mehr als die Geschichtsnummern, die wir sonst ab und zu haben von Maiden. Und der Closer, jetzt nicht so episch wie jetzt gerade auf der andere Platte, die wir vorher erwähnt haben, also kein Hello Be Thy Name, kein To Tame a Land, sondern eben mit Only the Good Die Young, ist ja eigentlich ein ganz solider Song vom Schluss. Aber eben erreicht nicht das Niveau von den anderen Klaus, die wir heute so oben hatten, auf den anderen 2 Platten. Alles in allem, beim Wiederhören von denen, die wir jetzt diskutieren, absolut verliebt in die Platte. Bis auf Can I Play With Madness, alles gut. Also wirklich Top-Level, ja.
Okay, Seventh Son of Seventh Son ist eigentlich die erste Maiden gewesen, die ich bewusst im Laden gekauft habe. Ich meine, vorher eigentlich eben in 2-3 Jahren vorher den ganzen Back-Katalog reingezogen, in- und auswendig können. Und ich habe ein bisschen, wie soll ich sagen, einen schwierigen Start gehabt mit dieser Platte, weil Can I Play With Madness hat mich als Single damals vorab nicht völlig aus den Socken gehauen, weil ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, okay, man hat ja so gehört, Konzeptalbum und ja, so krasses Folktale, was ich da durchziehen fand. Okay, so ein kleiner Upbeat-Song, wo ich als ein bisschen Maiden by the Numbers empfunden habe. Und ganz leicht auch abgestanden empfunden habe. Und wenn ich den Platte gekauft habe, dann habe ich es beim Liestli in den Schallplattenfund gehoben, beim Uli damals gekauft.
Hallo Uli.
Wenn du das hörst. Und als Ganzes gefunden, okay, nein, es ist doch ein cooles Album. Und ich meine, so bei der Einschätzung von den Songs bin ich eigentlich weitgehend bei dem, was der Philipp sagt. Grundsätzlich finde ich so ein bisschen die Klammer drum mit dem Mini-Akustik-Hinter- und Outro sehr herzig. Ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Pink Floyd Animals-mäßig oder irgendetwas. Und Moonchild habe ich immer gefunden, das Drumming ist sensationell beim Song, obwohl mir der Song selber auch nicht so ganz abgeholt hat. Hingegen Infinite Dreams ist sicher auch einer meiner Top 10 Maiden-Songs. Und jetzt so ein bisschen beim Wiederlosen, beim Wiederführen, ich fand, doch, es ist ein extrem solides, extrem gutes Album, das ganz viel Finesse hat. Und mir sind aber so, mir ist so ein bisschen durch den Kopf gegangen, ich empfinde es gar nicht so jetzt mit Abstand als so progressiv, wie es immer dargestellt wird. Klar, eben, es ist ausgefeilt, es ist sehr schön gemacht, es versucht ein bisschen eine Story durchzuziehen, obwohl eben, wie auch schon gesagt worden ist, das Konzept ist vielleicht nicht so spürbar wie bei einem Album wie einerseits Operation Mindcrime in diesem Jahr oder Dimension Hatros von Voivod in diesem Jahr, wo auch Konzeptalbum ist und auch ein Hammeralbum ist. Aber anyway, also wirklich ein sehr solides Album. Und trotzdem habe ich auch damals schon das Gefühl gehabt, okay, irgendwie stehen sie jetzt vielleicht punktuell ein bisschen an. Gewisse Songs sind vielleicht einfach nicht ganz so frisch gewesen. Und das dann wieder im Vergleich zu grossartigen Momenten. Und das hat sich eigentlich auch jetzt beim wieder durchlosen, als eigentlich wie das genau gleiche Gefühl wieder eingestellt. Aber insgesamt ein sehr gutes Album. Und der einzige Song, der mir eigentlich wirklich nicht so gefällt, ist The Prophecy, der einzige Song von Dave Murray, den ich finde, der ist jetzt einfach ein bisschen, holt mich nicht ab. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Aber ansonsten, solide Sache. Und ich greife jetzt ein bisschen vorweg zum Album, das ich dann bespreche. Aber ich habe dadurch durch gewisse Punkte, wo No Prayer for the Dying vorgeworfen werden, haben sich auf Seventh Son schon angefangen abzeichnen, obwohl die Platten unterschiedlich nicht sein könnten, auf eine Art, von der Anlage her.
Jo, eigentlich stimmt das alles nicht. Seventh Son finde ich zusammen mit Summer in Time absolut grandios. Ich habe nochmal versucht, einen schlechten Song zu finden. Nein, geht nicht. Ich finde das super. Ich kann das durchhören, ich flippe komplett aus. So, wenn ich heute zu diesem Album stand, bin ich damals, was rausgekommen ist, nicht gestanden. Das ist das Maiden-Album, das ich heute am besten hören kann. Sowieso beide Alben, Summer in Time und Seventh Son, die tun bei mir etwas auslösen. Ich kann das nicht wirklich erklären. Das ist wie wenn du einen Duft hast, den du kennst aus deiner Jugend. Oder? Hey, da bin ich wirklich an einem total happy place. Also ich finde, das ist ein Wahnsinnsalbum, Seventh Son. Da will ich ja gar nicht wirklich ausholen. Eben, kein schlechter Song, ich tue jetzt auch gar nicht suchen. Ich tue jetzt eher nochmal aufs Jahr zurückschauen. Ich habe gemerkt, das ist echt gar nicht so unspannend. So ein bisschen schauen, in welchem Kontext sind die Alben rausgekommen. Jetzt nehme ich mal wieder den AC/DC-Vergleich. Das ist Blow Up Your Video gekommen. Und Blow Up Your Video ist wirklich dort, wo man alle, glaub, kollektiv gesagt haben, ciao, oder? Das ist wirklich, spätestens gehört, oder? Aber auch Ram It Down von Priest ist im gleichen Jahr gewesen. Und auch OU812 von mir, von Van Halen, wo ich auch gesagt habe, bye bye. Auf der anderen Seite hat es Alben gegeben von Danzig und vor allem für mich ganz wichtig, Nothing Shocking, Jane's Addiction. Also Seventh Son haben für mich absoluter Hammer und das ist wirklich das Album, das ich heute am liebsten los.
Also bei mir war es genau gleich, als ich das heute noch mal gelost habe. Habe ich genau nach dem einen schlechten Song vergebens gesucht. Und ich habe auch einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, Kopfteli, das ist ja eigentlich das beste Maiden-Album. Das gibt's ja gar nicht. Wirklich Wahnsinn. Was das mit einem Konzeptalbum soll zu tun haben, ist für mich auch völlig schleierhaft. Ist mir auch, ehrlich gesagt, völlig egal. Ich bin dort, 88, wo sie rausgekommen ist, auch schon immer ganz anders gewesen. Nicht bei Jane's Addiction, leider, erst später. Aber dort irgendwie so mit Punk, Hardcore, Bad Religion und irgendwie Jingo de Lunch und so Sachen. Und dann irgendwie kommt der neue Maiden und ich denke schon, kannst du so bei Somewhere in Time schon so, sagen wir, irgendwie zu einem Viertel davon abhängen. Und dann kommt das Album und ich habe mich überhaupt nicht drauf gestürzt. Ich habe es dann noch in irgendeinem Billigkorb gefunden, auf Kassette und dann einfach hören und dann schon bei Moonchild einfach so, holy fuck! Maiden sind überhaupt nie weg gewesen. Maiden sind so stark wie immer und noch stärker! Das gibt's ja einfach nicht. Und jetzt muss man sich das einfach trotzdem wirklich, wie ihr es schon gesagt habt, das sind 8 Jahre und 7 Hammerplatten. Wie ist das menschlich möglich bei diesem Tourplan? Wie ist das menschlich, körperlich möglich, so ein Qualitätslevel zu halten? Das ist einfach absolut sensationell. Und es gibt für mich auch keinen schwachen Song. Und alles, was bei Somewhere in Time schon so leicht von der Verschmecken nach Wiederholung und irgendwie das eigene Klischee nochmal, den Saft nochmal auspressen, wirkt bei Seventh Son nochmal topfrisch. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Für mich ganz klar, das ist das letzte grosse Maiden-Album. Nochmal ganz, ganz mit der grossen Kelle anrichten und ein riesen Abschied. Für mich ist es nachher eigentlich geschehen gewesen, aber der Greili wird uns jetzt sagen, dass das nicht so ist.
Okay, also ich will jetzt sicher nicht eure Lobeshymnen auf Seventh Son können 1:1 auf No Prayer for the Dying übertragen. Ich möchte aber eine Lanze brechen für No Prayer for the Dying, weil ich habe eure Lobeshymnen für Seventh Son schon nachvollziehen. Und ich meine, vielleicht bin ich ein bisschen zu negativ übergekommen. Es ist schon ein sehr gutes Album, aber ich sehe es trotzdem nicht ohne Schwachpunkte, weil ich habe das Gefühl, dort ist das Album, das sich bei mir trotz aller Finesse, trotz aller Filigranität auch so eine gewisse Angestaubtheit breit gemacht hat in gewissen Momenten. Und der andere Punkt, es gibt Passagen, wo ich finde, Dick Dickinson singt, weil er der Sänger von dieser Band ist und ich nicht das Gefühl habe, er ist jetzt irgendwie 100% überzeugt von dem, was er singt. Was ihm dann bei No Prayer for the Dying von vielen Kritikern auch vorgeworfen wird. No Prayer for the Dying hat ja eigentlich häufig so den Ruf, dass es das schlechteste Maiden-Album ist oder das schlechteste Album mit dem Dickinson. Für mich ist es eigentlich schon ein sehr logischer Schritt, der Wechsel zu dem reduzierten, ein bisschen rockigeren, ein bisschen trockeneren, ein bisschen Live-Sound mit einfacheren Songs, maximal 5-Minuten-Songs. Ist nachvollziehbar, weil ich mir vorstellen könnte, eben, dort ist Zitronen auspresst gewesen und mit Seventh Son. Und das sind vielleicht die Punkte, die ich unbewusst ein bisschen gemerkt habe. Und dort stössen sie vielleicht einfach an eine gläserne Decke. Ich weiss nicht, No Prayer haben den eigentlich sehr interessiert in irgendeinem Laden zu Basel. Könnte sein, dass im City Disc schon mal der Eingloss gefunden. Hey, okay, ist irgendwie noch frisch ein Approach. Beziehungsweise mein erster Kontakt war ein Holy Smoke Video gewesen, wo einfach eins der behämmertsten Videos ever ist, was es wirklich gegeben hat. Der Song hat mich dann nicht gerade so aus den Latschen gehauen. Und ich meine, Bruce Dickinson in einem Rapsfeld, der dann irgendwie noch auf die Kameralinse haucht und dann irgendwie die teetrinkenden Maidenpriester und Studioaufnahmen, die sie so ein bisschen einen auf lustig machen. Also, ich will nicht wissen, wer das verbrochen hat. Und das Video hat mich eigentlich im ersten Moment eher abgeschreckt. Aber irgendwann habe ich dann ins Album reingelassen und gefunden, okay, gehen wir doch vielleicht schnell auf die Songs ein. Also wir haben auf der ersten Seite Tailgunner als Opener. Da hast du so ein bisschen der Aces High Fliegersong. Aber ich finde, es ist ein cooler Song, der Parts drin hat, die wirklich durchaus auf den frühen Alben hätten stehen können. Holy Smoke war die Single gewesen. Ja, eben, ist nicht mein Lieblingssong auf dem Album, aber jetzt im Nachhinein finde ich, ich habe jetzt meinen Frieden geschlossen damit, ich muss einfach das Video aus meinem geistigen Auge ausblenden, dann ist gut. Und dann der Titelsong No Prayer for the Dying, das ist jetzt einfach ein vergessener Klassiker. Der hat eigentlich alle Elemente, was Maiden dann sicher seit Peace of Mind ausmacht. Ganz schöne Melodien und sicher auf ein bisschen einfachere Struktur. Sehr überzeugend auf 4:20 komprimiert und einfach wie nichts zu viel dran, was dann eigentlich wie so ein bisschen von der Essenz ablenkt. Das Gleiche gilt für mich eigentlich auch für die anderen zwei Songs auf der A-Seite. Public Enemy Number One mit einem sauglatten Titel. Und wir kommen dann irgendwie noch zu ein paar inhaltlichen Punkten von dieser Platte. Und auch der Song Fates Warning. Eigentlich, ja, beides keine absoluten Top-Nummern. Aber ich finde, schöne, stripped-down, solide Made-Nummern. Und Public Enemy Number One, sorry, die drei, aber es ist der bessere Murray-Song als der Prophecy auf der Platte vorher. Und die können mich noch an abschließen, das ist mir gleich, ich stand zu dem. Ja, dann drehen wir das Album mal um. The Assassin, da hat der Harris vielleicht noch so ein bisschen einen letzten Ausflug in so ein bisschen die zickigen, ein bisschen progressiv wirkenderen Rhythmen gemacht auf diesem Album. Der Refrain hält mich jetzt wirklich immer noch nicht aus den Socken. Aber der Song ist nicht so übel. Also teilweise sogar fast schon ein bisschen verspielt im Verhältnis zu anderen Songs auf dieser Platte. Run Silent, Run Deep. Dickinson singt nicht über Flugzeuge, sondern über U-Boot. Und ist eigentlich dann aber so der letzte Song auf der Platte, wo ich finde, okay, dann wird es schwieriger. Hooks in You hat der Adrian Smith noch mitgeschrieben, der ja eigentlich im Vorfeld von dieser Platte ausgestiegen ist. Dass ausgerechnet das eigentlich lang sein letzter Beitrag an Iron Maiden war, ist schon ein bisschen tragisch. Ist dann auch die Fortsetzung von 22 Acacia Avenue. Und dort ist dann aber wirklich der Moment, wo der Dickinson halt mit seinem Humor meiner Meinung nach völlig über die Stränge schlägt und es einfach peinlich ist. Ich meine, Hooks in the Ceiling for that well-hung feeling. Naja. Naja, man kann sich streiten darüber. Es nimmt mich Wunder, wenn jemand von euch dann etwas kommentiert. Und dann kommen wir irgendwie zu Bring Your Daughter to the Slaughter, wo ja eigentlich lustigerweise die einzige Nummer 1 Single von ihnen in England war. Das ist ja ein Dickinson Solo-Song, der er für Nightmare on Elm Street, Folge 7249, für den Soundtrack mit seiner Solo-Band aufgenommen hat. Und laut übereinstimmendsten Quellen, dass Steve Harris so begeistert hat, dass er da in einer ein bisschen aufpeppten Version aufs Album hat wollen nehmen. Ja, ich sehe den Novelty-Effekt, das ist so ein Fun-Song. Der Titel und der Refrain sind irgendwie so dämlich, dass sie dann vielleicht halt irgendwie mit 6,5 Promille schon wieder lustig sind. Und das ist vielleicht der Grund, warum er dann in England Charts angeführt hat. Schwierig zu sagen, aber Dickinson seine Version habe ich damals ein bisschen cooler gefunden. Die Maiden-Version ist irgendwie das ein bisschen zu forciert auf Heavy und trotzdem lustig getrimmt. Und dann kommen wir noch zum Closer Mother Russia, wo eigentlich sehr viele Leute als tolles Mini-Epos anschauen. Ja, wo die Tradition von denen ein bisschen epischen Closer aufnimmt und mit 5 Minuten 30 Sekunden, was für Maiden-Verhältnisse ja sehr kurz ist, der längste Song auf dem Album ist. Ich habe auch ein bisschen meine Mühe mit dem Song. Also, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wie wenn ich irgendwie ein Dorftheater im Oberbasel biete, irgendwie den Säbeltanz aufführen würde. So ein bisschen, oder irgendwie, weiss ich auch nicht, Rondo Veneziano spielt russische Folklore. Hat ein paar gute Momente drin, aber finde ich jetzt auch einen von den nicht so gelungenen Songs auf dem Album. Ja, also es ist ein Album, das ich finde, wo wirklich eigentlich 2/3 völlig okay bis sehr stark sind und dann einfach hinten halt wirklich grausam nachlässt. Was mir hingegen sehr gut gefällt persönlich, ist eben die massiv reduzierte Produktion. Sie haben ja in einem mobilen Studio, Rolling Stones mobil, aufgenommen, Steve Harris in einer Jury. Der Bruce Dickinson hat das irgendwann so suffisant kommentiert, wieso macht man so einen Scheissdreck, wir sind immer voll Stroh gewesen. Und ich finde, es hat dem Sound gut getan. Und der andere Faktor, der vielleicht dazu beiträgt hat, ist halt, dass eben der Adrian Smith, ja, der Steve Harris hat ihm offensichtlich die Entscheidung abgenommen, ob er noch bleiben will oder nicht. Und Yannick Gears vom Dickinson, seiner Solo-Band, hat einen unauffälligen ersetzt auf dieser Platte. Ich habe das Gefühl, Gitarrenarbeit, man hört deren das schon auch ein bisschen an, es ist ein bisschen weniger elaboriert. Aber wenn wir jetzt wieder das Jahr 1990 nehmen, ich habe es jetzt dummerweise versäumt, rauszusuchen, was alles für bahnbrechende Platten in diesem Jahr auch veröffentlicht worden sind. Aber ich denke, es hat schon ein bisschen den Zeitgeist widerspiegelt. Aber ich sehe es trotzdem nicht so als bewusste Entscheidung, weil andere das machen, sondern ich wirklich den Eindruck, weil sie das einfach wollen, um aus ihrer Sackgasse rauszukommen. Ganz kurz noch zum Cover. Ist irgendwie der Eddie, der irgendwie da ein Totengräberpack aus dem Grab raus, der ja anscheinend im Rod Smallwood nachempfunden ist, wo der scheint es nicht lustig gefunden hat, und auf den Reissues ist, dann, ist die Figur dann weg gewesen. Finde es jetzt nicht wirklich der schönste Eddie, und es ist, glaube ich, kein Wunder, dass sie sich dort noch einer vom Derek Riggs getrennt haben. Aber zusammenfassend muss ich gleich nochmal sagen, es ist eine coole, reduzierte Platte mit einem sehr angenehmen Sound. Und ich kann die Kritik am Dickens in seiner Performance nicht nachvollziehen, weil dort halt einfach ein bisschen giftiger singt. Und passend aber auch zu den Inhalten, die dann sicher weniger Discovery Channel sind. Und darum finde ich, es ist wirklich ein Stimmungsalbum. Es ist kein Top-Album, aber es ist ein sehr solides Stimmungsalbum für die Zeit, für den Zeitpunkt der Karriere. Aber ob sie sich einen Gefallen damit da haben, das kann man im Nachhinein sicher immer noch in Frage stellen. Ich höre aber immer wieder mal gern zwischendurch, vor allem die erste Seite.
Ja, also mit dem Album würden wir jetzt nicht Freunde werden, zum Glück sind wir schon. Aber ja, das schlechteste Maiden-Album ist es all, wenn nicht. Es ist einfach nicht gut. Das ist jetzt einfach meine Meinung. Und Bring Your Daughter to the Slaughter ist eigentlich dem Zeitgeist ein bisschen geschuldet. Einfach bitte nicht von Maiden so Songs. Das hätte das Slaughter können machen, die amerikanische Hair Metal Band oder sonst. Aber
oder die Quiet Riot. Kanadische Slaughter.
Oder so, ja. Das hat es vielleicht schon noch gut gepasst, aber nein, irgendwie nicht. Ja, also ich will gar nicht zu fest aufs Album eingehen. Da werden sicher auch noch einiges hören. Ich habe jetzt aber gerade vorher noch mal schnell geschaut, was ist denn in diesem Jahr alles passiert. Im 1990 geht eben noch mal etwas los. Also Pantera kommen mit Cowboys from Hell. Alice in Chains kommen mit Facelift. Wow, jetzt geht es nochmal in eine andere Richtung. Und da ist natürlich ein Album wie No Prayer for the Dying für mich schon so, wow, okay, also für mich, ja, jetzt von diesen vier, die wir heute irgendwie besprechen, mit wirklich grossem Abstand das schlechteste Album.
Ich habe die Platte eigentlich in dieser Vorbereitungszeit Ewigkeit wieder gelost. Also Smith vermisst man, finde ich, überall ein bisschen in diesen Songs. Ja, da hat es einiges noch mehr Potenzial vielleicht gehabt, wenn er noch mehr Einfluss gehabt hätte. Ich finde auch den Yannick Gers, der kommt da gar nicht so irgendwie an in dieser Platte. Also Gitarrenarbeit ist irgendwie uninspiriert und Solos wirken mehr so klischeehaft. Irgendwie ist der Gers irgendwie gar nicht angekommen in Maiden, muss ich jetzt sagen, wenn ich es jetzt auch überlege. Oder? Der hat ja in den 90er alle Platten noch gemacht und ist ja immer noch dabei. Irgendwie frage ich mich ab und zu, wieso eigentlich? Also außer dass Maiden scheinbar nette Leute sind, dass sie quasi finden, ist ein guter Typ, und Stage-Acting hat er auch noch ein bisschen etwas, obwohl ich finde es ein bisschen affig, aber egal.
Das ist so eine gute Frage, weil keine Ahnung, wieso dass der jetzt dabei sein müsste.
Genau das Gleiche, würde ich sagen. Genau, warum der Yannick Gers? Und ich war so Fan von Gillen,
ja, aber
ich
will ihn nicht unterbrechen.
Und sie ist ein sehr guter Gitarrist und live finde ich Spielfreude 200%ig, aber wieso so
buchst du? Das ist der Besetzungswechsel, der außer dem Blaze Bailey, der natürlich am wirklich fragwürdigsten ist.
Ja, mein Maiden hat ja sogar mal Shows abgesagt, weil der Yannick Gers ausgefallen ist. Dann haben wir auch schon überlegt, ja, was fehlt jetzt eigentlich? Also außer wird es ein technisches Problem oder ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht verstanden. Tailgunner ist so Aces High in Mini-Version. Und die Texte habe ich jetzt angeschaut. Also Tailgunner ist ein bisschen holpriger Text, sage ich mal. Holy Smoke, Single. Ja. Okay. No Prayer for the Dying finde ich eigentlich einen guten Song. Der erste, der mir gefällt auf dieser Platte. Klassische Harris-Nummer, ein bisschen Children of the Damned, auch in einer Mini-Version, ein bisschen schlechter. Aber eigentlich so, wenn man es jetzt so einzeln anschaut, ganz okay. Ja, und dann wird es wieder schwierig, leider. Ja, Public Enemy Number One, das sagt man nichts. Fates Warning habe ich definitiv lieber die Band als der Song. Man hat so ein schönes Intro und dann wird es so ein Standard 0815 Maiden-Song und das passiert auf der Platte leider viel zu oft. Das hat so einen guten Teil und dann ist es auch wieder galopp und uninspiriert, ja. Und Basi, der wird leider nicht viel besser. Ja, also Assassin-Ausfall, U-Boot-Song sagt mir auch nichts. Hoaxing New, das hat mir auch nicht gefallen. Obwohl es noch Smith ein bisschen drin hat. Ja, und Bring You Dort zu den Slaughter, das ist nicht hart zu verstehen. Also gut, nein, ich kann es schon verstehen, wieso es Nummer 1 wird, weil es halt catchy ist. Aber wenn man den Text liest, hey, es ist Gott. Also das ist wirklich, ja. Und Madrasche gefällt mir hingegen, auch wenn es eben sehr klischee ist und ein voller Selbstzitat ist. Auf andere Harris-Songs finde ich noch ganz gelungen. Ja, es ist sicher eine schwächere Platte, aber nach 7 Platten in so kurzer Zeit, die so stark sind am Stück, also es ist ja fast nur logisch, dass man alleine bachab geht. Aber so schlimm habe ich es jetzt doch nicht gefunden, jetzt, wo ich es gehört habe. Also ich bin eigentlich überrascht, dass es durchaus einen Moment hat, den ich gut finde. Ich kann völlig verstehen, wieso ein Audience mehr aussteigt, weil jetzt kommt er mehr Gewicht, schreibt quasi die Hit-Singles mit oder den Grossteil hat er ja definiert. Geht für eine Richtung, die ihm mehr liegt jetzt. Und jetzt will man das alles wegwerfen und macht so eine Street-Level-Blatt, das habe ich völlig verstanden, wie ich auch finde, ja gut, das interessiert mich eigentlich nicht mehr und entsprechend ist er ja auch gegangen.
Ja, yeah, also ich würde nochmal ganz geschwind anknüpfen, weil mich das Yannick Görs Thema dort beschäftigt hat, weil es für mich eigentlich nicht so unwichtig ist, dass Maiden den Gitarrist holen, weil ich den schon gut kennt habe von diesen zwei Gillen-Alben. Also zuerst Double Trouble und dann noch auch Magic. Und das sind für mich absolute Top-Alben. Auf jeden Fall habe ich eigentlich beim Gillen wirklich einen super Move gefunden und dann, wow, Iron Maiden holt der Yannick Görs. Jetzt habe ich dann das Beste von Maiden und das Beste von Gillen und dann noch eigentlich nie, wie wir es schon gesagt haben, nie im Ansatz verstanden, was macht der Gitarrist in dieser Band. Absolut kein Gewinn gewesen, weder für die Band noch für ihn. Ich habe auch nie verstanden, was drei Gitarristen bei Maiden sollen. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das entweder Mitleid oder Sympathie ihn auf der Lohnliste behalten und Maiden haben sich's können leisten. Und wahrscheinlich haben sie es lustiger gefunden, mit ihm zu reisen, als ohne zu reisen. Wo die Platte rausgekommen ist, habe ich sie sogar schneller gelost, als wo Seventh Son rausgekommen ist, weil es mir einfach Wunder genommen hat, weil ich ja schon mit Seventh Son quasi bestraft worden bin mit meiner Vorahnung und dermaßen auf dem falschen Fuß, aber positiv verwünscht worden bin. Und dann nachher, das ist jetzt eigentlich schon die Abmeldung. Ich muss eine Lanze brechen von Holy Smoke. Ich finde Holy Smoke noch jetzt ein extrem erfrischender Song. Ich habe sogar das Video auf seine Art eigentlich noch mutig gefunden, weil es dermaßen stripped down ist und so anti-Glamour und anti-ehrgeizig, dass ich eigentlich gefunden habe, das wäre eigentlich noch ein Ansatz. Und an sich auch, dass sie sich vorgenommen haben, so auf Platte zu tönen, wie sie live tönen, quasi vorzutrocken, fadengrad. Aber Songmaterial ist insgesamt halt einfach doch zu schwach. Ich will gar nicht auf die einzelnen Songs eingehen. Für mich Holy Smoke, die klare, absolut herausragende Song, den ich jetzt noch gerne höre und wo eigentlich No Prayer als Album für mich davor bewahrt, jetzt irgendwie komplett auf dem Mistkübel zu landen. Jo! Also dann hätten wir das mit diesen 4 Alben. Wir haben quasi ein bisschen beschissen, weil wir No Prayer noch in die 80er Jahre reingenommen haben. Loblied auf Maiden haben wir gesungen, dass das eine unglaublich intensive Zeit war. Man kann sozusagen fast sagen, Maiden sind die prägendste Band als Metalband in den 80er Jahren. Würde wahrscheinlich nicht einmal irgendjemand widersprechen. Was bleibt für euch übrig aus dieser Zeit? Welches ist das Maiden-Album, das wir am ehesten wieder führen holen, wenn ihr sagt, jetzt habe ich Lust auf Maiden? Reilly?
Ganz klar die erste. Und wenn Dickinson trotz meiner Kritik vorhin den Peace of Mind?
Bei mir die ersten zwei, weil ich einfach immer noch verliebt bin, die zwei Platten. Und von der Dickinson-Phase Somewhere in Time und Seventh Son. Irgendwie sind das wie, ich würde nicht sagen zwei verschiedene Bands, aber sie sind doch recht unterschiedlich. Die, wenn man jetzt die zwei ersten nimmt mit der sechsten und siebten Platten, sind sie recht unterschiedlich. Und trotzdem funktionieren sie alle vier für mich extrem gut, ja.
Genau wie du, exakt. Die ersten zwei und Somewhere in Time und Seventh Son, das geht bis heute wunderbar.
Bei mir ist es auch genauso. Ich gehe fast immer auf Diano. Und wenn es Dickinson ist, dann ist es halt schon Powerslave, den ich immer noch gerne habe. Und Seventh Son. Was ist bei euch nachher gegangen? Also Fear of the Dark ist ja eigentlich, glaube ich, kommerziell noch ein ziemlich erfolgreiches Album gewesen. Dann nachher ist die ganze Blaze Bailey Phase gekommen und dann nachher die ganze Reunion mit dem Dickinson und eine Band, die bis heute existiert, ist ja auch unglaublich, jetzt im 44. Jahr. Greil, wie würdest du das so zusammenfassen? Die ganze Zeit nach No Prayer?
Also, ich glaube, Fear of the Dark ist einerseits schon das Album, wo sie vielleicht nochmal Kurven bekommen haben, kommerziell und im Ansehen, weil es hat sicher den besseren Ruf als No Prayer. Er hat auch bessere Einzelsongs drauf, aber ich finde persönlich, es hat auf Fear of the Dark ein paar Songs, die ich finde, die sind noch so schlechter als die schlechten Songs auf No Prayer for the Dying. Und zwar deutlich schlechter. Und ich habe es damals, wie auch so ein bisschen von meiner persönlichen musikalischen Entwicklung, wie schon Fear of the Dark gar nicht so stark mitverfolgt. Da bin ich eigentlich auch in Doomstoner, Space Rock, Alternative, Punk, Grunge, weiss ich nicht was, abgerutscht und bin dann bei alten Metal-Sachen hängen geblieben, wenn Metal. Brave New World ist dann eigentlich schon etwas gewesen, was ich so ein bisschen angeschaut habe, aber mich damals auch nicht gerade abgeholt hat. Und jetzt im Nachhinein finde ich, Brave New World ist damals eine solide Platte gewesen, aber irgendwie alles, was noch angekommen ist, ist einfach, ja, einfach ein bisschen langfädig und ein bisschen anstrengend, auch wenn es sicher mal das eine oder andere gehört hat, was ganz okay ist. Und ich mag mich aber mit den Studioalben nicht mehr auseinandersetzen, aber was sicher ist, sie sind immer noch eine super Liveband. Vor allem, wenn man schaut, auch in welchem Zeitpunkt von der Karriere sie jetzt stehen. Also muss man sagen, Respekt oder, für die Leistung, die sie auf der Bühne noch bringen. Und finde es auch mutig, dass sie eigentlich regelmäßig Touren machen, wo sie sich auf neueres Material konzentrieren.
Wie ihr jetzt auch gesagt habt, nach No Prayer oder mit No Prayer habe ich wirklich angefangen abhängen. Habe nicht gefunden, die Band ist scheiße, sondern einfach Maiden weitergelassen, aber einfach nicht die neuen Alben. Und dann ist etwas passiert, so, ja, ich weiss nicht, vor etwa 5 bis 10 Jahren, wo ich mich dann ein bisschen intensiver wieder beschäftigen, wieder ein bisschen mehr gelost habe. Und ich wirklich gemerkt, hey, das ist so geil, was die gemacht haben, das ist so unglaublich. Aber vor allem halt in den frühen Jahren. Was bei Maiden wirklich für mich wahnsinnig eindrücklich ist, sind Fans. Ich glaube, das sind die krassesten Fans, die du haben kannst. Die dankbarsten, die treuesten. Das ist wirklich einzigartig. Also, das sieht man in den Dokus, Filmen und so weiter. Und das ist auch mein Gefühl gewesen im Hallenstadion dieses Jahr, dass ich wirklich einfach mega Freude hatte, dass ich 43 Jahre später, nachdem ich es das erste Mal gesehen habe, immer noch dazu rumgehüpft bin und immer noch dazu gesungen habe und eigentlich die gleiche Intensität und Dynamik und Freude mir gespürt habe. Und das musst du als Band auch mal zuerst schaffen. Und das haben sie auch können, von der Bühne haben, prestieren, die Freude. Und da bin ich dann gespannt, ob das Priest nächsten April im Joggeli auch schaffen. Aber wirklich Maiden, wow. Der Heavy Metal wäre ohne Iron Maiden nicht das, was es dann überhaupt dürfen und können werden.
Also für mich ist eigentlich noch ein interessanter Aspekt, warum man immer auf die ganz frühen Alben dann zurückgeht bei Bands, die man so gern hat. Es muss irgendetwas damit zu tun haben, dass die eine Art von Unschuld noch verströmen, auch der Hunger noch nach oben zu kommen. Irgendwie ist es quasi noch nicht verdorben durch den Erfolg und die Selbstsicherheit. Und das ist eine Energie, wo man einfach in den anderen Platten logischerweise nicht mehr findet. Maiden zu Zeiten von Paul Di'Anno haben einfach eine Punk-Energie gehabt oder eine Energie noch aus anderen Musikstil, irgendeine so eine Grossstadt-Track und auch irgendwie, wir kommen und wir werden es euch allen zeigen. Und das lebt auf ewig. Das ist, glaube ich, das, was man sucht in diesen Platten. Für mich nachher ist wirklich nicht mehr viel passiert. Irgendwo hängt man den ab. Und fanatisch ist es natürlich auch nicht besonders treu, aber wenn man eine Band 10 Jahre begleitet hat und so viel toll gefunden hat, kann man sich quasi wie auch ein bisschen erlauben, sich anderen Sachen zuzuwenden, ohne schlechtes Gewissen. Und man hat ja auch gewusst, irgendwie, Maiden sind nicht angewiesen auf einem jetzt. Also, und irgendwie, aber Maiden haben ganz offensichtlich unglaubliches Bedürfnis gehabt, weiterzumachen, durch dick und dünn. Und haben ja auch eine Fangemeinde gehabt, die das treu alles mitgemacht hat. Aber es ist halt einfach so, dass in den 90er Jahren so viel unglaublich tolle Sachen passiert sind, dass man zu fest abgelenkt war, um Maiden weiter begleiten.
Ja, ich kann das eigentlich auch unterschreiben, was du gerade sagst, Fran. Die Dringlichkeit von der ersten Platte ist weg gewesen. Das Neue, was man vielleicht erlebt hat mit der 6. und 7. Platte, ist auch irgendwie weg gewesen. Und eben, dann kommt No Prayer for the Dying, wo halt, ja, es geht halt abwärts. Fear of the Dark, jetzt noch um den Dickinson, seine erste Phase da noch zu erwähnen oder so, oder abzuschliessen. Ja, ich habe es probiert, nochmal zu hören. In der Vorbereitung hat zwei, drei gute Songs. Fear of the Dark ist nicht ein Live-Klassiker, ist auch ein toller Song. Vielleicht ihre letzte wirklich Klassiker vielleicht. Und sonst, ja, Be Quicker, Be Dead. Irgendwie hat es mich nicht mehr so interessiert. Und das ist dort schon passiert. Und jetzt, wo ich es gehört habe, habe ich gemerkt, irgendwie interessiert es mich halt auch nicht mehr so wahnsinnig. Ist halt viel Neues, wie du gesagt hast, dazugekommen. Neue Bands. Man hat es auch selber geöffnet, vielleicht persönlich auch zu neueren Bands. Bei mir ist es dann losgegangen mit dieser ganzen Schiene, die ich 90 entdeckt habe. Also der Noise Rock ist in mein Leben gekommen. Und Bands wie eben ja, Big Black entdeckt oder auch Sonic Youth und so Sachen. Und das war für mich so etwas Neues gewesen. Und da hat es so viel Neues anders, was ich nicht kenne. Oder? Und da bin ich durch dann quasi mit offenen Armen in die Richtung ein bisschen gelaufen. Ja, und dann geht halt so eine Liebe wie Maiden halt mal in den Hintergrund. Aber das heisst ja nicht, dass sie weggeht komplett. Sondern ich komme immer wieder mal zurück auf Besuch. Und mir nimmt sie doch immer wieder sehr freudig quasi in Empfang. Ich habe einen riesen Respekt für Maiden, was sie gemacht haben all die Jahre. Auch irgendwie erstaunlich, dass sie die Mit-90er-Phase quasi überstanden haben, weil das wird ganz schwierig. Also das Niveau geht noch weiter runter dann, oder? Ja. Auch Blaze Bailey-Phase. Boah, ja. Aber da muss ich auch festhalten, jetzt sind sie in drei, fast 24 Jahren, ich glaube 99 haben sie sich so wieder zusammengefunden. 24 Jahre in einer Besetzung, haben immer noch Freude aneinander scheinbar. Also so viel, dass sie touren können und sich nicht offenbar endlos auf den Sack gehen. Auch eine Leistung, muss man auch mal festhalten. Weil, ja, also irgendein Feuer muss ja da sein, weil es sind ja alle im AV-Alter. Also irgendein Feuer ist rum, dass sie noch weitermachen. Und das finde ich irgendwie trotzdem recht bewundernswert. Und sie haben immer wieder Songs, einzelne Songs, die ich gut finde, aber eine ganze Platte hat mich keine mehr gepackt seit eben Seven Sun.
Ja. Okay, absolut einverstanden. Und wenn immer, als man den Maiden-Schriftzug sieht, wo immer, auf einem T-Shirt, auf einem Jeansjäckchen, ist es einfach so, dass man sich nicht fremdschämt. Sondern Maiden sind alte Freunde von einem und die hat man ins Herz geschlossen. Und dort werden sie immer bleiben. Einverstanden?
Absolut.
Ja, gerne. Okay, das war's gsi vom Nerdcast diesmal. Ich hoffe, wir haben irgendwie die vier Platten können noch gut zusammenfassen für alle, die irgendwie eine weitere Folge vermisst haben. Nach dieser einen und gefunden haben, hey, das ist ja nicht gerecht im Vergleich zu Priest. Ich glaube, es ist durchgekommen, dass wir alle mega Maiden-Fans sind, dass die ihren festen Platz haben in unserem Leben und dass unser Leben ein anderes wäre, wenn es Maiden nicht gegeben hätte. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss zusammen.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.